Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Wir wollen natürlich nachhaltig sein, wir wollen energiesicher sein und wir wollen einen niedrigen Preis haben. Und das ist ein klassischer Zielkonflikt. Das geht nicht alles gleichzeitig, sondern da geht es halt darum, einen balancierten Kompromiss zu finden.
Den nationalen Strombedarf bilanziell zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen decken. So lautet bis 2030 das ehrgeizige Ziel in Österreich. Mit der Errichtung neuer Wasser-, Wind- und Sonnenkraftwerke allein ist es dabei aber nicht getan. Das Gelingen der Energiewende hängt auch vom Ausbau der Stromnetze und der Erschließung innovativer Methoden zur Energiespeicherung ab. Wo liegen die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen? Und wie lässt sich eine Balance zwischen dem Wunsch nach einem sauberen Energiesystem und dem Bedürfnis nach preiswerter Versorgungssicherheit herstellen? Antworten von Stefan Haas, CEO des TÜV Austria. Das Interview führt Christian Lenobel.
Bis 2030 soll der Strombedarf in Österreich vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Und bis 2040 soll das ganze Land klimaneutral sein, sprich menschliche Aktivitäten sollen die Menge an klimaschädlichen Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht mehr weiter erhöhen. Energiewende und Dekarbonisierung sind also die beiden großen Schlagworte. Und damit soll die drohende Klimakatastrophe abgewendet werden. Es geht aber auch um politische Unabhängigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Wie weit man in Österreich auf diesem schwierigen Weg gediehen ist und welche Herausforderungen und Hürden es bei der Umsetzung der Ziele gibt, das ist das zentrale Thema des heutigen Podcasts. Ich darf dazu im Pressestudio Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Herr Haas.
Herr Lenobel, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch zu einem sehr spannenden Thema.
In der Tat, und ich beginne gleich mal mit Zahlen. 85% der Energie, die derzeit in Österreich erzeugt werden, stammt aus erneuerbaren Quellen wie Wasser, Wind und Sonne. Das klingt jetzt einmal sehr gut, beschreibt die Lage allerdings nicht vollständig, denn unseren heimischen Energiebedarf können wir derzeit nicht zur Gänze selbst decken. Wir sind da auch zusätzlich auf Energieimporte angewiesen und der Anteil der erneuerbaren Energie am Verbrauch, der zeichnet ein anderes Bild, das sind wir nur mehr bei 33% rund laut jüngsten Zahlen. Das heißt, auf dem Weg zu diesem vollständig erneuerbaren System in wenigen Jahren, weil 2030 steht vor der Tür, da braucht es noch einen massiven Umbau des Systems. Lassen Sie uns gemeinsam Schritt für Schritt die Herausforderungen auf diesem Weg uns anschauen. Und ich möchte gern beginnen mit dieser Abhängigkeit von fossilen Energien, weil das vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist, dass trotz dieser riesigen Fortschritte, die wir bei der Erzeugung gemacht haben von Erneuerbaren, der fossile Anteil, also Erdöl und Erdgas, immer noch ein Großteil des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht in Österreich. Wie wirkt sich denn das auf die Versorgungssicherheit aus und warum ist das überhaupt so?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Lenobel. Ich darf vielleicht auf Ihr Eingangsstatement zurückkommen. Da haben Sie darüber berichtet, dass man in Österreich vorhat, bis 2030 ausschließlich erneuerbare Energien zu verwenden. Das möchte ich ein bisschen ins rechte Licht rücken. Warum? Weil das ist nur national bilanziell so. Dadurch, dass die Erzeugung der Erneuerbaren eben saisonal durchaus sehr unterschiedlich ist, bedeutet das nicht, dass man immer und zu jeder Zeit 100% erneuerbare Energien in Österreich verwendet, sondern über das Jahr gerechnet im Durchschnitt sozusagen genettet soll das der Fall sein, bedeutet aber nicht, dass man vollständig auf fossile Energien wird verzichten können. Damit kommt man auch zu dem Thema, das Sie selbst schon angesprochen haben, nämlich, dass es trotz aller Bemühungen und dem wirklich nicht zu leugnenden Fortschritt beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich immer noch notwendig ist und auch notwendig sein wird, zumindest in den Wintermonaten noch Gas zu verwenden, um dort das Defizit an Energie entsprechend auszugleichen, weil es ist bedauerlicherweise physikalisch nicht zu leugnen, dass in den Wintermonaten deutlich weniger Ertrag aus PV-Anlagen zur Verfügung steht. Und das muss man irgendwo kompensieren können. Und deswegen wird Österreich zur Energieerzeugung Gas importieren müssen. Und außerdem, das möchte ich dazu noch sagen, wird der Gas auch benötigt für den Heizbedarf. Und das Umstellen aller Heizungen auf andere Heizungsformen, das ist sicher ein Vorhaben für Generationen und lässt sich eben nicht überall und so einfach nachrüsten. Das heißt, die unter Anführungszeichen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wird kleiner werden. Das ist tendenziell ganz klar der Fall und das sehen wir auch, aber es wird niemals ganz null sein. Deswegen, wenn es um das Thema Energiesicherheit in Österreich geht, geht es eben nicht nur um das Thema Stromerzeugung und wie kann man sicherstellen, dass man den Strom zur Verfügung hat, den man benötigt, sondern es geht eben auch um das Thema Gasversorgung. Und da hat sich in den letzten Jahren ja einiges verändert. Vielleicht darf ich das kurz ausführen. Ja, bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat, gab es ja eine sehr starke Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland. Und das österreichische Gasnetz ist auch genau darauf ausgelegt, dafür gebaut worden, dass man über den Verteiler im Baumgarten im Wesentlichen günstiges russisches Gas importiert und von dort dann verteilt, auch in Richtung Deutschland und Italien. Und die Pipeline-Kapazitäten sind auch genau dafür entsprechend ausgelegt. Das heißt, in diese Transportrichtung kann man eben große Mengen bewegen. In die andere Richtung, das, was man jetzt braucht, nachdem eben seit Jahreswechsel aus Russland kein Gas mehr kommt, sind die Kapazitäten aber viel kleiner, weil die Pipeline-Systeme eben anders ausgelegt wurden. Und deswegen muss man hier weiter investieren, um die Importkapazitäten aus Deutschland und aus Italien entsprechend zu verbessern. Und das braucht man, damit man eben Versorgungssicherheit in Österreich in Zukunft hat, weil Gas wird immer ein Faktor bleiben.
Also Sie haben die Wärmewende angesprochen als ein zweiter Teil, was auch unter dem Stichwort Dekarbonisierung läuft. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Stromgeschichte. Und Sie haben ja gesagt, Wind und Sonne als beste Beispiele liefern ja saisonal abhängig und wetterabhängig Schwankungen. Also nicht immer dann, wenn der Strom tatsächlich gebraucht wird, ist er da. Vielleicht können Sie uns auch erläutern, wie wichtig und technisch problematisch es ist, dieses Gleichgewicht herzustellen. Stichwort Blackout, wenn das nicht gelingt.
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn ich es mit einem Terminus aus der Produktion und Logistik vergleichen darf, dass Strom ein Just-in-Time-Produkt ist. Was bedeutet das? Ich muss immer genau das erzeugen, was ich verbrauche oder umgekehrt. Das muss immer in einer perfekten Balance sein. Und das ist in Anbetracht der Situation, dass es eine dezentrale Erzeugung gibt, alles andere als einfach. Das war früher viel, viel einfacher. Da gab es große Blockkraftwerke, die man entsprechend steuern konnte und damit war das relativ einfach zu beherrschen. Das ist mittlerweile aber ganz anders. Und ein Stromnetz hat noch dazu die Eigenschaft, dass es keinen Strom speichert. Sonst wäre das ja nicht so groß, das Problem, sondern ich muss halt immer wirklich dieses Gleichgewicht herstellen. Und es gibt keinen isolierten Strommarkt in Österreich. Also Österreich ist dann nicht von der Umwelt abgeschnitten, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt und es muss es vor allem auch geben, entsprechende Verbindungen ins Ausland. Und dann, wenn Strom eben in Österreich zu viel produziert wird, weil im Osten viel Wind geht oder viel PV-Ertrag ist zur Mittagszeit, exportieren wir halt Strom. Und dann, wenn das eben nicht der Fall ist, importieren wir Strom. Das ist also tageszeitabhängig und es ist auch saisonal sehr stark unterschiedlich. Das heißt, es gibt in Wirklichkeit ein gesamteuropäisches Stromnetz mit entsprechenden Abhängigkeiten. Und das ist alles anders trivial zu regeln, weil eben die Energieerzeugung immer dezentraler wird. Immer mehr Windkraftwerke, PV-Anlagen und weniger große Blockkraftwerke, die eben dann leichter zu steuern sind beziehungsweise besser zu managen. Und es kann dazu führen, dass das eben auch schwierig wird. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit auf der Iberischen Halbinsel einen Blackout, der uns vor Augen geführt hat, dass es eben nicht so einfach ist, sondern das System ist hochkomplex geworden. Gerade auch auf der Iberischen Halbinsel gibt es sehr, sehr viel an PV-Energie, die erzeugt wird. Und da kann es eben dazu kommen, dass, wenn sich Spannungsspitzen herauskristallisieren, dass sich dann kaskadisch diese Fehler ausbreiten und dazu führen, dass Kraftwerke dann abgeschaltet werden und dass es im schlimmsten Fall, wie eben passiert, zu einem Blackout kommt. Das ist, wenn Sie so wollen, ein klarer Beleg dafür, dass dieses Regelsystem ein hohes Maß an Komplexität hat und dass man deswegen aufpassen muss, dass man nicht den Fehler begeht, auf den Netzausbau, der notwendigerweise erfolgen muss, zu verzichten, sondern durch die Dezentralisierung der Energieerzeugung müssen die Stromnetze natürlich dementsprechend Rechnung tragen. Und das ist genau der Grund, warum es in Österreich da auch ein sehr ambitioniertes Ausbauprogramm gibt und die APG, Austrian Power Grid, wird bis 2035, zumindest ist das die Planung, jedes Jahr ungefähr 1 Milliarde Euro in den Netzausbau investieren, weil man eben dieser technischen Änderung, der Änderung der Erzeugung Rechnung tragen muss. Es geht ja nicht nur um die Windkraftanlagen und die PV-Anlagen, sondern es geht auch um die Verbraucher. Wir haben mittlerweile in Österreich ungefähr 35.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, teilweise mit enorm hohen Ladeleistungen, die dort zur Verfügung gestellt werden. Und das bedeutet, ich muss auch punktuell sehr hohe Leistungen zur Verfügung stellen können. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Netz. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass dieser Netzausbau in Österreich auch entsprechend vorangetrieben wird.
Das heißt, es ist ja im Sinne des Gleichgewichts, das unbedingt hergestellt werden muss, damit es eben nicht zu einem Stromausfall kommt. Nicht nur so, dass die saisonalen Schwankungen dazu führen, dass manchmal zu wenig Strom zum Beispiel von der Windkraft oder von der Sonne erzeugt wird, sondern dass es auch problematisch ist, wenn zu viel erzeugt wird. Also in Deutschland gibt es jetzt auch das politische Problem zum Beispiel, dass die Windkraftwerke, wenn sie zu viel Strom erzeugen, ja abgeschaltet werden müssen oder zumindest nicht mehr den Strom einspeisen sollen, damit das Ungleichgewicht oder damit das Gleichgewicht nicht ein Problem hat. Und dafür gibt es normalerweise Entgeltzahlungen, das will man ihnen jetzt streichen. Das ist für die Branche, glaube ich, nicht sehr förderlich. Also man sieht, dieses Gleichgewicht ist schwierig herzustellen und auch ein politisches und wirtschaftliches Thema. Sie haben den Netzausbau angesprochen. Vielleicht kann man da noch ein bisschen tiefer eintauchen. Also unser Stromnetz stammt eben aus einer Zeit, wo es vor allem eine zentrale Energieversorgung gibt. Jetzt haben Sie die vielen dezentralen Anknüpfungspunkte angesprochen. Und jeder baut auf sein Häuschen eine kleine Photovoltaikanlage. Jetzt gibt es sogar Energieexperten, die sagen, das ist ja alles gut und schön, aber das ist der Sache nicht dienlich. Das heißt, man sollte das gar nicht mehr weiter fördern. Weil wenn man den Strom nicht selbst verbraucht und er auch im Netz nicht gebraucht wird, gibt es ein Problem. Ist das so? Haben wir schon zu viel Sonnenstrom in Österreich?
Das ist eine etwas plakative Frage, aber ich nehme sie sehr gerne mit auf, weil sie die Komplexität des Themas, glaube ich, sehr gut aufmacht. Zunächst einmal, das, was Sie vorher über Deutschland gesagt haben, ist kein deutsches Thema, sondern das haben wir in Österreich auch. Wir haben vor allem im Osten Österreichs, haben wir viel an Windkraft installiert und an Tagen, wo der Wind geht, kommt es häufig vor, dass man die Windkraftanlage eben außer Betrieb setzen muss oder zumindest einige davon. Und das war, damit Sie im Begriff haben, letztes Jahr 215 Tagen so. Also das ist nicht so, dass das hier und da mal vorkommt, sondern die installierte Leistung ist so groß, dass das durchaus häufiger vorkommt, weil man den Verbrauch eben nicht steuern kann, sondern der Verbraucher gibt sich und wenn dann zu viel erzeugt wird, muss ich, um das System halt eben Balance zu halten, dann Anlagen auch entsprechend vom Netz nehmen. Und das ist ein Thema, das nicht nur unangenehm ist, sondern es kostet auch Geld. Also die Kosten schätzt man so mit ungefähr 87 Millionen Euro, die das gekostet hat, weil die Anlagen eben nicht produzieren können. Man muss eine installierte Leistung dann eben aus dem Netz nehmen, weil man das nicht nutzen kann. Und das ist einer der großen Punkte, die man beachten soll und einer der Gründe, warum es auch notwendig ist, weiter in den Netzausbau zu investieren, damit man die Energie, die erzeugt wird, überhaupt transportieren kann. Das ist der eine limitierende Faktor und der zweite ist eben der Verbrauch. Wenn ich ihn im Inland nicht habe, muss ich sie ins Ausland transportieren können. Dazu brauche ich die Leitungen und dort auch die entsprechende Aufnahmefähigkeit. Das heißt, es geht an dem konsequenten Ausbau des Netzes überhaupt kein Weg dran vorbei. Sonst ist die Energiewende, wenn Sie so wollen, dann limitiert, weil ich die installierte Leistung eben entsprechend nicht nutzbar machen kann. Und zu der Frage, ob wir schon zu viel PV-Anlagen haben oder nicht. Ja, das ist eine Frage, die muss man sich sogar stellen und das ist insofern bedeutsam, weil es der Grund ist, warum sie eben nicht so leicht überall eine Genehmigung bekommen, ihre PV-Anlage auch ans Netz zu hängen. Also im sogenannten Inselbetrieb, wenn sie die Anlage nicht an das Netz anschließen, ist es sozusagen egal, weil dann passiert das, was Sie vorher erwähnt haben, dass eben die Energie, die erzeugt wird, auch lokal verbraucht wird, dann ist das kein Thema. Wenn Sie sie ans Netz nehmen, brauchen Sie dazu halt die Genehmigung des Netzbetreibers und der gibt Ihnen die Genehmigung nur dann, wenn das Netz eben noch aufnahmefähig ist. Und das ist ein Wettlauf, wenn Sie so wollen, zwischen Installation von immer mehr PV-Anlagen, und das ist in Österreich ein ungebrochener Trend und ich persönlich finde ihn positiv, und dem Ausbau des Netzes, damit eben die Aufnahmefähigkeit auch da ist. Am besten wäre es immer, dass der Strom, der lokal erzeugt wird, auch lokal verbraucht wird. Darf aus eigener Erfahrung gerne mit Ihnen teilen. Also ich habe auch eine private PV-Anlage und ich lade mein Elektroauto zu Hause mit dem PV-Strom. Nicht nur, weil das halt eine sehr günstige Art ist, dann das Auto zu laden, sondern weil ich dann eben auch den Stromanfall, den Attack der PV-Anlage gleich lokal nutzen kann. Und das ist sicher ein Thema, wo man in Zukunft noch mehr Augenmerk wird legen müssen.
Ich höre raus, dass wir ein bisschen eine absurde Situation haben, dass entweder, also dass wir unbedingt den Umbau auf die erneuerbare Energie forcieren wollen, dass wir aber gleichzeitig manchmal zu wenig davon haben, dass wir manchmal zu viel davon haben, und wenn wir zu viel haben, wird abgeschaltet, wenn wir zu wenig haben, müssen wir importieren. Also das wirkt irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, aber ist offensichtlich dem System oder der Komplexität des Systems geschuldet. Die effiziente Speicherung von Strom wäre sozusagen der Ausweg aus der Situation, dann müssen wir nicht gleich verbrauchen, oder Sie, wenn Sie Ihren Strom erzeugen müssen, nämlich gleich verbrauchen, können vielleicht irgendwo speichern und dann verbrauchen, wenn es notwendig ist, dann wäre das Just-in-Time auch nicht mehr so diffizil. Können Sie uns darüber was erzählen, wie diese Speicherung technisch und wirtschaftlich funktioniert, wie aufwendig das ist, etwa im Pumpspeichern oder Batterien oder Wasserstoff, wo stehen wir denn da heute?
Ganz wichtiges Thema. Vielen Dank, dass Sie das mit in die Diskussion einbringen. Zunächst einmal, das Speichern von Energie ist nichts Neues, sondern das tun wir seit Jahrzehnten in Österreich, insbesondere in den Pumpspeicherwerken. Die haben, wenn Sie so wollen, ein bisschen Tradition und die helfen tatsächlich substanziell mit, dass man Überschussstrom gut einsetzen kann und dann, wenn es eben notwendig ist, auch Spitzenstrom erzeugen kann. Also eine absolut sinnvolle Übung. Und es wäre schön, wenn es davon noch mehr gäbe, aber das ist Gegenstand von intensiven politischen Diskussionen, ob und wo eben zusätzliche Speicherkraftwerke gebaut werden können oder nicht. Das hat also in Österreich ein hohes Maß an Tradition, dass das intensiv diskutiert wird und sehr, sehr lange dauert. Aber technisch gesehen, und ich beschränke mich jetzt auf den technischen Aspekt, eine absolut sinnvolle Lösung. Und etwas, das jedenfalls einen maßgeblichen Beitrag leistet, um das Problem, das wir vorher diskutiert haben, gut in den Griff zu bekommen. Das alleine wird nicht ausreichen, muss man auch dazu sagen, weil der Bedarf an Speicherkapazität, den schätzt man, den zusätzlichen Bedarf an Speicher auf ungefähr 40 Terawattstunden für die Zukunft bis 2040 ein. Und das ist schon ordentlich, wenn ich das so sagen darf, weil heute sind wir davon also um Größenordnungen entfernt. Ja, da fehlen also mehrere Zehnerpotenzen. Es wird zwar immer mehr an Batteriespeicher auch installiert, aber eher kleinteilig. Also bei Haus-PV-Anlagen kommt ein Speicher dazu, aber Großspeicher gibt es noch relativ wenige. Das hat verschiedene Gründe. Die technischen Lösungen sind teilweise sehr aufwendig, sind auch relativ teuer. Und es ist alles andere als trivial, aber es geht an dem Thema kein Weg vorbei. Also wir werden Batteriespeicher benötigen, weil der Batteriespeicher hat den Vorteil, dass das halt auch relativ rasch geht, hat aber den Nachteil, dass die Speicherdauer, also wie lang kann ich den Strom da tatsächlich die Energie abspeichern, eben begrenzt ist. Also bei einem Speicherkraftwerk ist der große Vorteil, das kann ich also auch eine ganze Saison sozusagen dort speichern, das Wasser. Aber bei der Batterie ist das so nicht. Die Batterie ist also für den kurzzeitigen Ausgleich eine großartige Lösung. Kurzzeitig heißt also Tag-Nacht-Abgleich etc., Spitzenausgleich, ganz großartig. Dafür hat es eben eine entsprechend große Bedeutung. Die Pumpspeicherwerke sind eher so für den saisonalen Abgleich, sind aber in ihren Ausbaukapazitäten entsprechend begrenzt. Und Österreich hat da einen geografischen Vorteil, wenn Sie so wollen, weil wir haben bezogen auf die Größe eigentlich ein hohes Maß an installierter Speichermenge, weil wir eben geografisch bevorzugt sind. In anderen Ländern ist das völlig anders. Aber selbst in Österreich würde das nicht ganz ausreichen, auch wenn man berücksichtigt, dass halt jedes neue Speicherkraftwerk entsprechende politische Diskussionen und Genehmigungsverfahren, die lange dauern, und viel Geldkosten nach sich zieht. Deswegen denkt man eben auch darüber nach, noch eine andere Komponente mit ins Feld zu führen. Das ist der Wasserstoff. Da wird schon seit Jahren intensiv darüber diskutiert. Es gibt auch einige Projekte diesbezüglich, aber es ist technisch alles andere als trivial. Wäre aber eine gute Möglichkeit, dass man eben große Mengen an Energie entsprechend abspeichern kann und auch saisonal übergreifend zur Speicherung von großen Energiemengen nutzen kann. Da gibt es aber viele verschiedene Dinge, die technisch noch zu überwinden sind. Es braucht dafür ein Leitungssystem. Dafür gibt es in Österreich Ausbaupläne. Es ist nicht so, dass man bestehende Erdgaspipelines einfach dafür nutzt, sondern da gibt es technische Voraussetzungen dafür. Da gibt in Österreich entsprechende Pläne, dann Verteilungsnetz aufzubauen. Allerdings, die Erzeugung des Wasserstoffes macht nur dann einen Sinn, wenn ich halt wirklich große Mengen erneuerbare Energie habe, die überschüssig sind, die ich dazu einsetzen kann. Und das ist auch bei all den Ausbauplänen, die wir in Österreich haben, wahrscheinlich, sogar höchstwahrscheinlich nicht ausreichend, um den Bedarf an Wasserstoff ganz abzudecken. Deswegen kommt beim Wasserstoff auch immer das Transportthema dazu. Also wie kann ich ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff, das heißt Wasserstoff, der mit grünem Strom, mit erneuerbarem Strom produziert wurde, wie kann ich den nach Österreich bringen? Und da gibt es jetzt also noch keine akkordierte Lösung. Es gibt so viele Diskussionen in Europa und auch Pläne, Wasserstoffpipelines zu bauen. Aber das große Thema ist, ich muss aus den Ländern, wo dieser Wasserstoff günstig erzeugt werden kann, den Wasserstoff dann nach Europa transportieren. Und da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, aber noch keine akkordierte Lösung. Also entweder baut man große Pipelines, entweder aus Nordafrika oder unter der Golfregion, oder man muss halt den Wasserstoff verschiffen, entweder verflüssigen und verschiffen oder umwandeln in Ammoniak und wieder rückumwandeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, technisch sehr aufwendig und eben noch nicht akkordiert, wie man das löst. Perspektivisch wird es aber notwendig sein, wenn man den Wasserstoff auch zur Dekarbonisierung der Industrie einsetzen möchte. Also nicht nur zum Speichern von Energie, sondern auch um zum Beispiel in der Stahlindustrie ihn einzusetzen, um weniger Kohlenstoff dafür einsetzen zu müssen, zur Reduktion eben von Eisenerz. Da braucht man natürlich enorme Mengen dafür und die wird man importieren müssen und dafür braucht es halt noch eine definierte Lieferkette. Und da wird zwar viel drüber diskutiert, aber noch gibt es keinen akkordierten Plan. Für die Zukunft wird es aber notwendig sein.
Jetzt wundere ich mich gerade ein bisschen, weil Sie haben sehr viel im Konjunktiv gesprochen, was alles notwendig wäre und dass es technisch schwierig ist, aber wenn ich das richtig verstehe, ist ja der Ausbau der Energienetze und die effiziente Speicherung, das sind zwei Conditio sine qua non, wie auch immer die Mehrzahl von diesem lateinischen Gebilde ist, um den erneuerbaren Energien den Weg zu bereiten. Also eigentlich müsste ja die hundertprozentige Konzentration auf diesen beiden Faktoren sein und anscheinend gibt es da noch keinen akkordierten Plan, wie Sie gesagt haben. Ist das Haben es die politischen Entscheidungsträger noch nicht verstanden oder kommunizieren sie es nicht?
Naja, es gibt hier einen sogenannten Zielkonflikt. Manche nennen das auch das Energietrilemma. Einerseits möchte man nachhaltig sein und das ist wirklich zu 100,0% zu begrüßen. Das steht gar nicht zur Diskussion. Man möchte allerdings auch Energiesicherheit haben. Das haben wir bitter gelernt seit dem Ukraine-Krieg und jetzt auch mit dem Iran-Krieg, dass das eben ein Thema ist, dass man nicht das einfach Gott gegeben nehmen kann, dass man eh immer entsprechend versorgt sein wird. Und das dritte Thema, auch das haben wir gelernt durch diese beiden Kriege, ist der Energiepreis. Wir wollen natürlich nachhaltig sein, wir wollen energiesicher sein und wir wollen einen niedrigen Preis haben und das ist ein klassischer Zielkonflikt. Das geht nicht alles gleichzeitig, sondern da geht es halt darum, einen balancierten Kompromiss zu finden. Und wo der genau liegt, das ist tatsächlich eine politische Entscheidung. Und das haben Sie sicher auch mitverfolgt, Herr Lenoble, dass die politischen Entscheidungen, insbesondere in Europa, da ein wenig volatil waren in den letzten Jahren durch das Verändern der Randbedingungen. Und wenn es halt keine klaren politischen Entscheidungen gibt, gibt es halt auch keine Projekte, die dann auf Generationen ausgelegt sind. Wenn wir darüber reden, wir müssen eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, dann ist das eigentlich ein Projekt, zumindest für eine Generation. Und dazu braucht es halt einen ganz klaren, stabilen politischen Willen, damit man diese Projekte dann auch macht. Und wenn es den nicht gibt, wird es halt ein bisschen schwierig. Aber ich würde mal vielleicht so formulieren wollen, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Zeit in Europa, damit es diesen Willen dann auch entsprechend akkordiert gibt und er stabil bleibt, damit man diese Projekte dann tatsächlich realisiert. Pläne dafür, die gibt es in Europa. Die Umsetzung der Pläne holpert noch ein wenig, weil sich die Prioritäten, würde ich mal sagen, ein wenig verschoben haben. Aber die Notwendigkeit ist nach wie vor da. Und ich bin zuversichtlich, dass man das irgendwann einmal auch so sieht und so miteinander festlegen kann, dass es diese Projekte dann auch gibt.
Da gibt es zu diesem Thema und Europas Rolle Kritik von namhaften Experten, die allesamt nicht verdächtig sind, Klimaleugner zu sein, die behaupten, dass man sich in den letzten Jahren zu sehr auf den Klimaschutz fokussiert hat, Stichwort Green Deal in Europa, und dass man die Absicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenten wie China oder USA vernachlässigt hat. Das spricht, glaube ich, einen Teil dieses Dilemmas an, oder?
Definitiv. Ja, wir haben uns in Europa sehr auf den ersten Punkt des Dilemmas konzentriert, auf Nachhaltigkeit. Das war ganz oben auf der politischen Agenda. Und ich kritisiere das jetzt nicht. Das ist jetzt eine rein historische Feststellung, dass das so war. Warum? Weil wir kein Problem mit der Versorgungssicherheit hatten. Also vor dem Ukraine-Krieg war das einfach kein Thema. Das hat über Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Und wir haben auch profitiert davon. Wir haben billiges russisches Gas importiert. Und das war sozusagen der Backbone für die Energieversorgung in Europa und hat auch dazu geführt, dass die Energiepreise also auf einem vernünftigen Niveau waren. Jetzt haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Jetzt muss man das Ganze eben neu denken, neu bewerten. Und es wird eben aus diesem einen Fokusthema Nachhaltigkeit, wird jetzt eben dieses Trilemma, dass man eine gute Balance finden muss zwischen Nachhaltigkeit, die unstrittigerweise notwendig ist, Sicherheit der Energieversorgung. Wir haben lernen müssen in Europa, dass das eben nicht Gott gegeben ist, und einer vernünftigen Gestaltung der Energiepreise. Und hatten wir unsere Probleme und haben sie immer noch. Und wir müssen halt eine gute Balance finden dafür. Da haben sich die Perspektiven verändert, weil sich die Rahmenbedingungen einfach verändert haben.
Dann möchte ich gerne bei den Energiepreisen ein bisschen nachhaken. Das ist ja ganz interessant, weil grundsätzlich die Leistbarkeit der Energie ist ja auch wiederum eine Grundbedingung dafür, dass das ganze System in Zukunft funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Und die Erneuerbaren versprechen ja den Weg zu langfristig stabilen und bezahlbaren Energiepreisen. Das ist die eine Sache. Die Wahrheit ist, wir haben gerade enorm hohe Energiekosten. Ist das jetzt der Tatsache geschuldet, dass wir uns mitten in der Phase des Systemumbaus befinden und so wie Sie es angesprochen haben, die Erweiterung der Netze, die technologischen Forschungen bei der Speicherung sehr viel Geld kosten? Sind das strukturelle Probleme oder kann man ganz einfach sagen, ja, die geopolitischen Verwerfungen, jetzt auch wieder mit der Straße von Hormuz, also sind sozusagen die Weltkrisen, die uns die hohen Energiepreise bescheren? Oder ist da einiges hausgemacht?
Das ist jetzt ein sehr komplexes Thema, Herr Lenobel, aber es wäre fatal, wenn wir ignorieren würden, dass halt die Weltpolitik sich einigermaßen geändert hat. Und ich darf nochmal diesen Punkt ins Spiel bringen. Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat Europa massiv davon profitiert, dass man billiges russisches Gas importiert hat. Das war der Backbone der Energieversorgung. Und dieses Thema ist halt jetzt vorbei. Also es hat sich substanziell etwas in den Randbedingungen geändert. Und das kann man schlichtweg nicht ignorieren. Und der Iran-Krieg hat uns jetzt nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, dass trotz all der Bemühungen, die wir hatten, Europa unabhängiger zu machen, wir immer noch eine entsprechende Abhängigkeit haben und wir sind von den Weltmärkten nicht abgekoppelt. Und durch solche Ereignisse werden die Energiepreise brutal nach oben getrieben. Das hat nicht nur mit den Kosten zu tun, die in dem System drin liegen, sondern es hat eben auch mit Marktentschätzungen und mit Spekulation zu tun. Aber es ist halt etwas, das man nicht leugnen kann. Also ein Teil der hohen Energiepreise, wie wir sie heute sehen, hängt halt wirklich direkt mit diesen geopolitischen Krisen zusammen. Ein anderer Teil kommt halt aus der teureren Erzeugung, was aber auch damit zusammenhängt, wenn ich eben kein billiges russisches Gas habe, das ich verstromen kann, muss ich es anders machen. Und dass das nicht auf dem gleichen Kostenniveau passieren kann, liegt in der Natur der Sache. Wäre aber aus meiner Sicht für Europa nicht unbedingt das große Problem. Die geopolitischen Krisen sind es aber derzeit sehr wohl.
Die Frage ist, wie die Industrie auf diese aktuelle Situation reagiert und die Politik, weil die hohen Energiekosten belasten nun mal die energieintensive Wirtschaft in Österreich. Und die Betriebe stehen ja vor der schwierigen Aufgabe, dass sie einerseits ihre Produktion elektrifizieren soll und gleichzeitig wollen sie und müssen sie natürlich auch aktuell wettbewerbsfähig bleiben, was schwierig ist, wenn die Energiepreise so unterschiedlich sind, auch weltweit. Besteht die Gefahr, dass diese Situation die ganzen Bemühungen um ein paar Jahre zurückwirft, weil man einfach sagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, egal von wo der Strom kommt
und egal aus welchen Quellen. Ich denke, es besteht noch nicht nur die Gefahr, dass das passiert, sondern es passiert gerade. Die politische Agenda hat sich in Europa einigermaßen verändert, weil eben nicht mehr der einzige Fokus auf Nachhaltigkeit liegt, sondern es geht auch um das Thema Versorgungssicherheit und es geht auch um das Thema Energiekosten. Und deswegen haben sich die Schwerpunkte verschoben. Also das Nachhaltigkeitsziel, das ausgelobt wurde, ist natürlich immer noch da, aber es ist deutlich schwieriger zu erreichen und viele Projekte sind eben etwas nach hinten verschoben worden, weil sich die politische Agenda entsprechend geändert hat. Und ich sage das jetzt nicht, um das zu kritisieren, das ist a matter of fact, wie es so schön heißt, weil man eben die Punkte Sicherheit der Energieversorgung und Leistbarkeit der Energie im Auge behalten muss. Und das ist für die europäische Industrie von ganz besonderer Bedeutung. Aber das sage ich ganz offen, das ist vor allem ein politisches Thema, wie man den Energiepreis für die Industrie gestaltet. Das ist kein technisches Thema, sondern da braucht es halt einen politischen Willen dazu und dann die entsprechenden Maßnahmen. Für die Haushalte, glaube ich, ist das ein etwas anderes Thema. Da sehe ich jetzt die Gefahr nicht so groß. Für die Industrie ist es aber ein ganz wesentliches Thema. Wir haben zwei Wettbewerbsthemen der europäischen Industrie. Das eine ist halt die sehr hohen Personalkosten, vor allem im Vergleich mit internationalen Wettbewerbern und die sehr, sehr hohen Energiekosten. Das erste ist sehr, sehr schwierig zu beeinflussen und vor allem es hat unerwünschte Konsequenzen, wenn Sie so wollen, weil die Lebensqualität in Europa hängt halt von einem entsprechenden Lohnniveau ab. Und das ist auch gut so. Was die Energiepreise betrifft, ist es so, dass das schon ein Handlungsfeld ist und da braucht es halt einen politischen Willen dazu. Technisch können Sie das nicht lösen, sondern dazu braucht es halt entsprechende Regularien.
Wir können diesen Podcast nicht so machen, dass wir am Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz vorbeikommen, weil das wurde vor kurzem beschlossen, das zählt einfach dazu. Wir haben viel gesprochen über die Rahmenbedingungen, über den Netzausbau, über die Speichernotwendigkeit, aber natürlich, wenn man das Ziel erreichen will bis 2030, geht es auch darum, einfach die Kapazität raufzufahren an Wasser, Wind, Solarkraft, Geothermie, was auch immer und in welchem Verhältnis auch immer, wenn Sie darauf eingehen möchten. Aber zu diesem EABG, zu diesem Beschleunigungsgesetz, also da wurde jetzt erstmals im Gesetz wurden verbindliche Ausbauziele für Batteriespeicher festgehalten, will ich mal positiv hier vermerken. Und diese Energieinfrastrukturprojekte sollen einfach schneller vorangetrieben werden können, ne, weil sie im überragenden öffentlichen Interesse definiert werden, was die Behördenabwägungen massiv beschleunigt. Also das ist zumindest der Plan. Ist das gut, was hier gerade passiert? Glauben Sie, geht das in die richtige Richtung?
Also zunächst einmal freue ich mich sehr darüber, dass man es dann nach langem Ringen doch geschafft hat, dass man sich zu diesem Gesetz durchringt. Und die politische Absicht ist ausgesprochen zu begrüßen. Der Lackmustest wird stattfinden, wenn es halt in die Umsetzung geht. Wie bei jeder neuen Rechtsmaterie geht es immer um die Frage, wie gut kann es umgesetzt werden und was ergibt sich dann aus der Umsetzungspraxis. Ich wünsche mir, sage ich ganz offen, dass der politische Wille da auch manifestiert wird und dass es tatsächlich dazu führt, dass die Genehmigungsverfahren einfacher gehen, dass man in den Netzausbau dann tatsächlich mehr und schneller investieren kann mit weniger Widerstand, weil wir haben da in Österreich schon eine Tradition, dass diese Dinge halt sehr, sehr lange dauern, die Genehmigungsverfahren schwierig sind und dass dann wichtige Infrastrukturprojekte eben sehr, sehr lange dauern und manchmal eben gar nicht stattfinden. Und da ist zumindest mein Wunsch und auch meine Erwartungshaltung, dass das neue EABG einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, dass das besser wird, weil das Land wird das brauchen. Und ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt sagen soll. Wir sagen es vielleicht, ohne dass wir explizite Namen nennen. Es ist schon verwunderlich, dass wir in Österreich die Situation haben, dass nicht in jedem Bundesland Windkraftanlagen stehen. Es geht zwar überall der Wind, das ist unbestritten, vielleicht nicht überall gleichmäßig viel, aber es geht überall Wind, aber nicht in jedem Bundesland stehen Windkraftanlagen. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass so ein bisschen der nationale Schulterschluss dann noch fehlt. Und deswegen ist es sehr zu begrüßen, wenn es halt einen nationalen Schulterschluss gibt und wenn man vielleicht alle dazu motivieren kann, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien halt ein nationales Interesse ist, wo auch jeder seinen Beitrag leisten sollte. Und das ist heute noch nicht ganz der Fall. Bei den Windkraftanlagen merkt man das am meisten, aber auch wenn Sie andere erneuerbare Energieträger sehen, dann ist der Umsetzungsgrad in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, ist es gut und wichtig, dass wir zu einem nationalen Schulterschluss kommen und dass wir das als nationales Projekt sehen und dann dieses Ziel, das ausgegeben wurde, 2030 national bilanziell dann wirklich zu 100% erneuerbare Energien zu nutzen, auch tatsächlich erreicht werden kann.
Ja, wir haben ja nicht nur ein föderales Problem, dass das in den Bundesländern unterschiedlich ist, sondern der Schulterschluss ist auch ein parteipolitisches Problem, wie man bei der Debatte im Parlament zum Gesetz gehört hat. Aber das lassen wir außen vor heute.
Ich bitte darum.
Ich möchte Sie abschließend, wir haben noch über vieles, das, wo es sich lohnen würde, darüber zu sprechen, haben wir noch nicht thematisiert, zum Beispiel die Energiewende, die Chancen, die sie auch für den Arbeitsmarkt bietet, über die technologischen Änderungen der Energieproduktion, da entstehen in Zukunft zahlreiche neue Jobs, vielleicht kann das Gegenstand und Thema eines weiterführenden Podcasts sein. Ich möchte Sie abschließend noch fragen, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Österreich die Ziele erreicht? Wir sprechen also von 2030 und von 2040 Klimaneutralität. Sind wir tatsächlich in der Lage, das alles, was Sie heute angesprochen haben, zu stemmen? In der Zeit?
Also ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir alles haben, was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist, wenn Sie so wollen, das positive Element. Als gelernter Österreicher habe ich so die intrinsische Befürchtung, dass wir bei der Umsetzung dann vielleicht das ein oder andere eine Verzögerung sehen könnten. Aber ich wünsche mir zumindest, dass das ERBG dazu beiträgt, dass das eben nicht passieren wird, sondern dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, auch entsprechend nutzen. Also es ist definitiv möglich. Die Pläne sind ambitioniert, das stimmt. Sie sollen aber auch ambitioniert sein, aber sie sind jedenfalls erreichbar. Und wenn das ERBG gut zur Anwendung kommt und wenn all die Ankündigungen, die es diesbezüglich gegeben hat, von politischen Entscheidungsträgern auch tatsächlich umgesetzt werden, dann werden auch diese Ziele erreichbar sein.
Das ist ein positiv optimistischer Abschluss. Nichts anderes bin ich von Ihnen gewohnt. Das freut mich. Ich habe heute besonders gelernt, dass es um die Balance geht zwischen dem Klimaschutz, der Energiesicherheit und den Energiepreisen und dass es da eine Entwicklung gegeben hat und dass man zunächst in Europa und auch in Österreich sehr stark auf die Nachhaltigkeit fokussiert hat. Das war möglicherweise auch notwendig, um die Botschaft ans Volk zu bringen und dass es aber jetzt inzwischen um das, was Sie als Trilemma bezeichnet haben, um einen Ausgleich zwischen Klimaschutz, Energiesicherheit und Energiepreisen geht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Ich hoffe, sie ist auch den politischen Entscheidungsträgern völlig klar. Abschließend möchte ich noch sagen, der alleinige Umstieg auf erneuerbare Energien wird auf Dauer auch nicht ausreichen, um unseren Energiebedarf zu decken. Wichtig ist, dass wir wohl in Zukunft generell sparsamer mit Energie umgehen. Und in diesem Sinne drehe ich hier den Strom ab und beende den Podcast. Vielen Dank, dass
Sie gekommen sind. Vielen Dank, Herr Nobel. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war der Pressepodcast zum Thema Energiewende, Balance im Trilemma. Vielen Dank fürs Zuhören.